Doris, Marie und Elfie saßen an einem Tisch in der Gerüchteküche und tranken Getürkten. Nach einem gemeinsamen Kinoabend hatte sie Elfie zu einem Schlummertrunk in ihre Kneipe eingeladen. Inzwischen hatte Elfie die Flasche auf den Tisch stellen lassen. An den übrigen Tischen hatte die Kellnerin bereits die Stühle hochgestellt. An der Theke war das halbe Dutzend Hocker ausschließlich von Männern besetzt, von denen sich ab und zu einer zu den drei Frauen am Tisch umdrehte. Hinter der halb hoch verglasten Stirnwand des Lokals brannte noch Licht im leeren Büro der Redaktion des Käsblatts. Auf zwei Rechnern schwamm Meeresgetier über den Bildschirm. Rechts auf der Glasscheibe prangte ein auf Plakatformat vergrößerter Titel des Käsblatts mit dem Konterfei von Karl, dem Gitarristen und stadtbekannten Spaßmacher mit herausgestreckter Zunge. Mit diesem Foto hatte er vergeblich versucht, einen neuen Pass zu beantragen. Die Tageszeitung hatte mit keiner Silbe darüber berichtet. Uli war es die Titelseite wert. »Nun sag den Typen doch, dass es keinen Zweck hat, weiter zu warten«, flüsterte Elfie mit einer leichten Kopfbewegung zur Theke in die Stille hinein, die zwischen zwei Musikstücken entstand. »Wem?« fragte Marie. »Dem, der wie Brad Pitt aussieht«, antwortete Elfie. »Wo?« fragten Doris und Marie im Chor und schauten zur Theke. Elfie prustete los. »Mensch, jetzt bin ich mal Jo mit seinen Witzen für ein paar Tage los und dann werde ich von dir veräppelt«, beschwerte sich Marie. Die Bedienung kam an den Tisch und fragte zu Elfie gewandt, »Sollen wir schließen?« Die Angesprochene sah auf die Uhr und nickte. »Wer will, kriegt noch ein Getränk.« Bald darauf säuselte aus den Boxen »Time to say goodbye«. »Wer wird heute der Letzte sein?« Doris nippte an ihrem Glas. »Ich tippe auf den im dunklen Hemd.« »Du meinst den, der vor Lässigkeit fast vom Hocker fällt?« fragte Marie. Die drei sahen zur Theke, wo Britta kassierte. »Dafür, dass du als Einzige hier verheiratet bist, hast du dich aber sehr genau umgesehen«, sagte Elfie. »Du musst mal mit Marie nach Frankreich zu ihrer Familie in die Médoc fahren. Fünf Schwestern reden alle gleichzeitig, kriegen alles mit und können dabei noch stricken, Kinder hüten, Fernseh gucken und mit den Männern flirten. Du übertreibst«, wehrte sich Marie. »Gut, lassen wir das Fernsehen mal weg. Die Chancen stehen jetzt 50-50. Auf den Hockern waren noch zwei Männer übrig geblieben. Einer davon trug ein schwarzes Hemd. Hinter der Theke lachte Britta laut auf. Die Unfallstelle war in gleißendes Licht getaucht. Neben den Scheinwerfern der Populis und denen des Baggerschiffs, das längst des Havaristen angelegt hatte, war am nahegelegenen Moselufer eine ganze Batterie von Lampen aufgebaut worden. Von dort aus ragte eine lange Feuerwehrleiter über das Wasser bis auf das Deck der Populis, auf dem es von weitem so aussah, als würden weiße Striche und Quadrate einen gespenstischen Tanz aufführen. Beim Näherkommen erkannte Johann, dass es Reflektorstreifen auf den Jacken der Helfer waren. Immer lauter wurde das Dröhnen der Generatoren und Pumpen. Obwohl er es eigentlich nicht anders erwarten konnte, erschrak Johann, als er an Bord ging. Das Schiff war praktisch vollgelaufen. Nur wenige Zentimeter fehlten, bis es versinken würde. Seine Turnschuhe liefen voll Wasser. Die Beine der Baumwollhose waren im Nu durchnässt. Johann zog sie hoch und versuchte, sie aufzurollen. Zu spät. Es fiel ihm schwer, sich in dem Gewirr zu orientieren. Vorne waren zwei Ladeluken geöffnet. Darüber schwebte der Kran des Baggerschiffs. Von der Schaufel baumelte ein Drahtseil, das in den Laderaum dirigiert wurde. Der Mann, der sich dort abmühte, stand bis zu den Hüften im Wasser und hatte keine Schutzjacke an. Es musste Piet sein. Johann spürte, wie sich der Nebel in seinem Kopf lichtete. Er arbeitete sich über Schläuche, Bretterstege und Leitungen an seinen Kollegen heran. »Mensch, wo warst du denn? Ich dachte, du kommst gar nicht mehr«, rief Piet. Seine Zähne klapperten. »Wir müssen dringend ballastlos werden, sonst wird das nichts mehr. Wann kommt denn endlich die Twins? Der soll einfach in die Mosel abladen«, schrie Johann zu Piet hinüber, der mit dem Stahlseil im Wasser hantierte und dann mit dem Daumen in Richtung der Brücke des Baggerschiffs deutete. Das Stahlseil straffte sich. Piet kletterte aus der Ladeluke und kam zu Johann an die Reling. Langsam fuhr das Seil nach oben und hiefte ein Bündel Rohre, aus dem sich ein riesiger Schwall Wasser goss über das Schiff. Einige Helfer wichen, so gut es ging, zurück. Wie von einer riesigen, unsichtbaren Hand gepackt, hob sich das Frachtschiff um mehrere Zentimeter. Das Bündel schwebte eine Weile schwankend über der Populis. Dann schwenkte der Kran seine Fracht auf das Wasser hinaus. Johann gestikulierte dem Kranführer, die Rohre einfach abzukippen. Doch der reagierte nicht. »Mensch, lass fallen!« schrie Johann immer wieder, obwohl er wusste, dass der Mann ihn nicht hören, geschweige denn verstehen konnte. »So eine Scheiße, wo bleibt denn der Kahn?« fluchte Piet. Zum Teufel mit den Rohren, der soll sich fallen lassen!« Johann guckte zornig zu dem Kranführer und ballte die Fäuste. Er stapfte los. Um zum Kranschiff zu gelangen, das auf der anderen Seite lag, musste Johann die offene Ladeluke umrunden. Er kam nur ein paar Meter weit, da machte das Schiff eine heftige Bewegung, sodass er gegen einen Polder geschleudert wurde. Um ein Haar wäre er über Bord gegangen. »Verdammt, die Ladung hatte sich verschoben«, schoss es Johann durch den Kopf. Das Schiff bekam Schlagseite. Nach einer Schrecksekunde kam Bewegung in die Helfer an Bord. Befehle wurden gebrüllt. Johann verstand sowas wie »Alle Mann von Bord«, und da stürzten auch schon die Ersten zu den Booten oder versuchten, sich über die Leiter zu retten. »Komm, es ist vorbei!« Pete war bei ihm und legte einen Arm um seine Schulter. »Wir müssen hier weg!« Johann spürte, wie das Wasser binnen Sekunden Zentimeter um Zentimeter stieg. Er warf einen letzten Blick zum Führerhaus. Es ragte aus einer geschlossenen Wasserfläche heraus. Der komplette Laderaum war in kürzester Zeit überspült worden. Wie er an Land kam, daran würde er sich sein ganzes späteres Leben nicht mehr erinnern können. Ebenso, wie er nie erklären konnte, warum er den Brückenpfeiler nicht gesehen hatte.